Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
Yay, da sind wir wieder. Wir sitzen bei durchwachsenem Wetter, also bei, was man eigentlich Aprilwetter nennen würde, glaube ich, so
im Mai.
Es kommt von oben herunter und dann kommt wieder die Sonne und sitzen wir in Potsdam zusammen wieder.
Ja.
Und machen eine weitere Folge, und zwar die Folge Nummer 38 dieses kleinen Familienpodcasts.
Kann man sagen.
Wirklich ein Familienpodcast. Und krass, 38 Folgen danach jetzt schon dann eingetütet. Ja, bei Folge 40 müssen wir vielleicht mal was Verrücktes machen. Dann kommen endlich die Team Rudi T-Shirts. Aber genau, wir haben uns ein Thema überlegt, wie immer. Und das Thema, was ich vorgeschlagen habe, ist, genau, diesmal habe ich es vorgeschlagen, ne? Und das Thema lautet Lesen und Schreiben.
Ja, dass sowas von dir kommt, wundert mich sehr.
Ja, das dachte ich mir, dass ich mir da so einige sehr prophezeibare, prognostizierbare Witze heute anhören muss über Lesen und Schreiben, weil natürlich der gesetzte Herr, der mir gegenüber sitzt, natürlich eine sehr innige Beziehung zu Lesen und Schreiben hat. Und deshalb ist mir das Thema auch eingefallen. Und weil ich natürlich als jemand, der hin und wieder mal aus der Kulturwissenschaft in die Medienwissenschaften schaut, auch so ein bisschen interessiert bin an Lesen und Schreiben als Kulturtechniken. Also im Prinzip als kulturelle und mediale Techniken. Und und so bin ich zu dem Thema gekommen. Und weil ich glaube, dass es schon sowas ist, was uns verbindet. Also das ist wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel für so ein Thema für nah genug. Also ich glaube, wir sind
in dem Punkt uns nah genug,
aber vielleicht auch nicht. Und ich erwarte von dir natürlich auch wie immer steile Thesen.
Ja, da weiß ich jetzt nicht, was ich da so liefern kann heute. Aber ich habe mich sehr gefreut über das Thema, aber es hat mich auch verwirrt. Weil ich tatsächlich eine besondere Beziehung zu Lesen und Schreiben habe. Ganz unabhängig von diesem Podcast ist mir vor etlichen Wochen, als wir noch gar nicht dieses Thema vereinbart hatten, eingefallen, dass ich mein ganzes Leben beschreiben könnte mit den Begriffen Lesen, Schreiben, Lehren. Womit ich aber im Wesentlichen natürlich mein Berufsleben meine, nicht mein ganzes Leben besteht aus diesen drei Tätigkeiten, aber da mein Berufsleben sehr intensiv gewesen ist und auch jetzt noch andauert und ich auch privat eine Menge lese und schreibe, ist diese Grenze gar nicht so scharf. Also könnte ich sagen, ja, es ist eigentlich das Thema, was ich eigentlich vor ungefähr 25 Folgen hätte vorschlagen müssen, bin aber nie drauf gekommen. Das Zweite, also das ist jetzt noch kein Anlass, um Verwirrung zu spüren, aber das Zweite ist, wenn ich jetzt konkret was dazu sagen soll, dann fällt mir gar nicht so viel ein. Und heute Nachmittag habe ich mir da einen Scherz erlaubt, den ich jetzt sozusagen eingangs zitieren will. Ich weiß, dass ich als junger Mensch, also noch als Kind, bei meiner Tante Käthe, die schon früh ein Fernsehen hatte, mal zufällig in eine Operette geguckt habe. Und da sang jemand ein Lied, dessen Text ich heute mir nochmal angesehen habe, und das will ich jetzt mal kurz zitieren. Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasste ich mich mit Schweinen. Das ist aus einer Operette von Johann Strauss, der Zigeunerbaron. Heute der Zigeunerbaron in Anführungszeichen. Und wenn ich mein Leben beschreiben müsste, wäre es das genaue Gegenteil davon. Nicht? Aber dieser Typ, das ist irgendwie ein Mensch, der sozusagen mit Borsten viel mehr vertraut ist als mit Büchern. Und Den könnt ihr als Kontrastfolie hier einführen. Ich bin sozusagen die negative Version des Zigeunerbarons. Aber mehr fällt mir jetzt erstmal dazu an Sachen nicht ein. Nachher habe ich noch ein paar Sentenzen nachzuliefern, aber jetzt überlasse ich dir das Feld.
Ja, also ich finde, ich habe mir gedacht, dass dass ich dich zum einen damit abholen will, also nicht nur sozusagen, also von unserem Publikum weiß man ja nicht so viel, was sie so im Einzelnen interessiert, aber von uns beiden dachte ich, das ist doch bestimmt was, worüber wir uns austauschen können und ich glaube so ein bisschen, also genau in dem Sinne, wie du das jetzt gerade schon vorgestellt hast, ich halte das natürlich für an zentraler Stelle mit deiner Identität verknüpft, ja, Lesen und Schreiben und ich glaube, dass das wäre sozusagen meine, also weiß nicht, ob das eine theoretische Einlassung ist oder so, aber meine Idee dazu ist, und also bin ich jetzt auch nicht der Erste, aber was man immer mal so wieder liest, ist, dass so unter diesen Kulturtechniken das Lesen und das Schreiben natürlich so einen ganz besonderen Stellenwert und eine besonders würdevolle Position sozusagen einnimmt, ne? Also man käme jetzt nie auf die Idee zu sagen, jemand hat den ganzen Abend Briefe geschrieben oder den ganzen Abend irgendwie in einem Roman gelesen, käme jetzt man zumindest nicht unmittelbar auf die Idee, das gleichzusetzen mit dem berühmten Binge-Watchen, was wir gerade erleben, ne? Leute bingen eine Serie weg, aber Leute haben ja schon länger Romane weggebinged. So, und das hat man so nicht genannt. Und das hat viel damit zu tun, dass wir, glaube ich, dem geschriebenen Wort und mit so einem Respekt begegnen. Und da manchmal als Medienwissenschaftler, als Verkrachter vielleicht und auch so ein bisschen als Medienhistoriker, da fällt einem natürlich auf, das ist schon interessant, dass so die Kulturtechnik des Lesen und Schreibens das geschafft hat, sich so ein ganz eigenes Cachet, so eine ganz eigene Würde, ein Nimbus selber zu verschaffen. Und es ist tatsächlich auch nicht so gewesen von Anfang an, ne? Also sozusagen gerade der Roman, sozusagen the novel als Leseformat oder als Genre oder als, keine Ahnung, als, ist ja keine Gattung, als Form eigentlich eher, der hat sich im 19. Jahrhundert schon auch sozusagen komplexeren Diskursen gegenüber gesehen und auch vielen eher kritischen. Das ist sowas, was mich daran immer interessiert.
Ja, dann kommen wir bestimmt auf.
Und das ist sozusagen das. Also ich finde, das ist schon so eine Kulturtechnik, die so ein bisschen makellos daherkommt. Und das hat viel damit zu tun, dass wir bei den Dingen, die wir man könnte jetzt ganz radikal sagen, also bei den Sachen, die wir als wirklich neue Medien wahrnehmen, also das Internet, das hat ja so einen totalen Reputationsproblem, ne? Ja. Also die Kinder, wir kämen nicht auf die Idee zu sagen, die Kinder, die TikTok-Videos gucken, verschwenden ihre Zeit auf die gleiche Art und Weise wie der Herr Philosoph, der sich abends einen Thomas-Mann-Roman reinzieht und sich darin verliert. Diese 2 Stunden Beschäftigung bemessen wir sehr unterschiedlich. Und das ist natürlich immer die Frage, also mich interessieren diese normativen Sachen immer sehr, also diese auf Bewertung beruhenden Beurteilungen immer sehr, wenn es dann darum geht, dass man sich ja fragen kann, ja, was ist denn daran so anders? Also wo kommt sozusagen der Nimbus her? Und dann halt kann man natürlich, man hört das schon so ein bisschen raus.
Ja, ja.
Als skeptischer Mensch würde man dann sagen, ist der Nimbus auch gerechtfertigt? Ja. Und warum?
Kann ich verstehen.
Und deshalb, und finde ich, bei dir fällt mir das ja immer wieder auf, dass du manchmal hast du so eine interessante, bei dir hast du eine Kippfigur. Du sagst dann manchmal sowas wie, ich habe dann ganz viel gelesen oder hab so viel gelesen, habe da geschrieben und dann ist es einerseits Arbeit, aber man merkt so es ist eben nicht das Gleiche, du erzählst das nicht in dem gleichen Ton, wie wenn jemand einem erzählt, oder habe ich aber wieder 6 Stunden Fernsehen geguckt. Also das macht man schon automatisch mit einem anderen Gestus. Es sei denn, man ist jetzt vielleicht gerade Film- und Fernsehwissenschaftlerin.
Ja.
So, also das sind so meine Eingangsgedanken.
Ja, dazu. Also finde ich auch sehr fruchtbar. Mhm. Also, ich will aber zunächst mal ganz persönlich sagen, wie meines Erachtens in meinem Leben relativ früh die Bedeutung des Schreibens mir klar geworden ist. Das ist eine Schulerfahrung, und zwar jetzt aus der oberen Mittelstufe. Wir hatten sogenannte schriftliche Fächer und mündliche Fächer.
Ja, das machen wir heute auch
Hat
noch.
man heute auch noch, ne? Das ist
Also
aber
wegen
eine
Schrift.
Vorbemerkung zu dem, was ich jetzt zu sagen habe. Da war es üblich, dass man für die mündlichen Fächer mündlich lernte und nur für die schriftlichen Fächer was Schriftliches machte. Und ich habe entdeckt, dass für mich persönlich ein ganz anderer Lernerfolg aufgetreten ist, wenn ich das, was für mündliche Fächer an Hausaufgaben da war, schriftlich machte. Also wenn auch nur in Stichworten. Aber sobald ich schrieb, war mein Lernerfolg sehr viel größer, als wenn ich Sachen nur gelesen habe.
Okay, aber ganz kurz, das ist ja interessant. Ihr hattet mündliche Hausaufgaben, also der
Ja,
Unterschied
wenn man.
schriftliches und mündliches Fach war bei uns einfach, ob man Klausuren schreibt oder nicht.
Na, ja, das schon, aber. Man bekam Hausaufgaben und man legte die nicht schriftlich vor,
Aha, interessant, ja, das musste man ja bei
sondern
uns.
man
Man
wurde
behauptet
dann,
mal einfach, man hat die gemacht sozusagen. Also man muss
nein,
als eigen.
man wurde gefragt. Ne? Also,
Echt interessant, okay.
zum Beispiel Geschichte. Ne? Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Ja? Mussten wir nichts zu schreiben, sondern dann wurde gefragt, ja, also wann hat das denn
Ja,
begonnen?
okay, jetzt
Ja,
verstehe.
ne?
Aber abgefahren, okay, das hat sich ja natürlich auch geändert, weil wir hatten natürlich schriftliche Hausaufgaben in mündlichen Fächern.
Ja, das hatten wir nicht.
Ja, okay.
Das hatten wir nicht. Und ich
You're
habe,
old,
ja, sehr,
dude.
das lässt sich nicht verleugnen. Aber da habe ich gemerkt, das ist ein ganz anderer Effekt. Und im Grunde genommen sparte ich viel Zeit, weil ich musste nicht wiederholen. Also manche Leute lasen dann die entsprechenden Seiten in dem Geschichtsbuch 12 Mal, um sich das einzuprägen. Ich schrieb mir nur die wichtigsten Sachen raus und schon hatte ich das auch im Gedächtnis. Ist sicher ein wichtiger Punkt dafür, dass ich zum Schreiben sehr früh eine sehr positive Haltung bekommen habe. Das Zweite ist, weil ich in meiner Familie nicht viel Resonanz bekam für das, was mir so in der Pubertät und sowas durch den Kopf ging, habe ich ebenfalls sehr früh angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und das ist ja nun eine sehr persönliche Art zu schreiben und hat allein schon deshalb eine große Bedeutung. Ja? Und so wurde dem Schreiben auch auf dieser Ebene eine besondere Bedeutung beigemessen. Ja, und dann hat sich halt ergeben, dass ich Fächer studiert habe, in denen auch das Lesen eine große Bedeutung hatte. Und das kombinierte sich dann und hat sich immer mehr verdichtet dazu, dass eigentlich mein Lebenselixier in der Beschäftigung mit Schriftlichem besteht, entweder indem ich das selber produziere oder indem ich es lese. Und ich entspanne mich von meiner beruflichen Lektüre durch Romanlektüre. Nicht etwa durch, ja, ich gucke ja auch regelmäßig Fernsehen, wie du meinst, aber wie du weißt, aber nicht sozusagen so leidenschaftlich. Ich finde das auch nicht anrüchig. Also mit meiner Begeisterung fürs Lesen und Schreiben ist nicht verbunden eine Verachtung anderer Medien mit Einschränkungen.
Genau, ich glaube das. Und natürlich, ich glaube, was man auch immer schlecht beurteilen kann, ist halt, dass man vielleicht, dass da so ein Dünkel auch mit einhergeht einfach. Ne? Also so dieses, ich erlebe das ja nun viel auch in unserem Job und bei den KollegInnen, also die große Debatte ist ja sozusagen, die Studierenden lesen jetzt alle nicht mehr auf ausgedrucktem Papier, sondern auf so irgendwelchen digitalen Interfaces. Und dann gibt es eben genau die Leute, die sagen, aber dann machen die keine Notizen oder so, und die machen übrigens Notizen, die sind dann eben nur digital in einem Dokument und so. Und die unterstreichen. Ich lasse mir das auch immer genau von denen erklären, wie das gerade so läuft und was die für Programme benutzen und so. Aber es gibt halt KollegInnen, die dann immer noch es gerne hätten, wenn die dann mal einen Reader kaufen oder so, ne? Das Papier und sozusagen das, ja, also sozusagen dem Buchdruck gegenüber noch sehr viel, sag ich mal, gewogener sind, als ich das jetzt bin. Ja, und ich glaube, dieses eben, es ist halt nichts. Genau, also das ist natürlich eine Kulturtechnik. Also wenn man jetzt so sagt, ich habe das Lesen entdeckt und mir geht das genauso, ne? Ich bin auch so jemand, ich kann super schnell mir Sachen merken, wenn ich sie einmal aufgeschrieben habe, ne? Und einmal paraphrasiert habe, dann habe ich, glaube ich, oft den Gedanken parat, und das habe ich sicherlich auch irgendwie ein Stück weit geerbt und auch in die Wiege bekommen. Aber ich habe nicht genau die gleiche Einstellung zum Lesen und Schreiben wie du. Sondern ich finde das schon eher, also es ist eher eine komplexere und auch spannungsreichere Beziehung, eben weil ich schon auch immer so sehe, dass viele Leute, die viel lesen, sich halt deshalb sehr geil finden.
Ja.
Und auch viele Leute, es ist ja auch immer so auf diesen, es ist ja, also gerade so im anglophonen Kontext ist auch ganz oft so dieses, für Leute, die jetzt nicht in unseren Berufen arbeiten, ne, dass sie sich vornehmen, so als New Year's Resolution, so als Neujahrsvorsatz,
Mehr
sich so
lesen.
vornehmen, mehr lesen oder endlich dieses Buch zu Ende lesen, ein Buch lesen. Und dann denke ich mir so, keine andere Kulturtechnik schafft das, ne? Also niemand würde sagen, ich will noch mehr Serien gucken. Das nehme ich mir vor fürs Neujahr. Ja, und du lachst. Und warum? Weil es eben ein anderes Medium ist. Aber es
Ja.
ist ja, ne, es ist interessant, also dass es eben diese Wertigkeit hat. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum ein gewisser, also natürlich dieses persönliche Schreiben, ne, im Tagebuch, das ist, glaube ich, was vielleicht auch medial schwer zu ersetzen ist. Also man käme jetzt nicht auf die Idee, glaube ich, sich ständig sozusagen in Tagebuchform selber aufzusprechen, sozusagen jeden
Tun aber auch
Abend, tun auch
manche.
manche, ne, aber ist, glaube ich, nicht
Ist
genauso weit
seltener
verbreitet
meistens.
und natürlich historisch noch längst nicht so lange möglich,
Klar.
ne? Aber es ist schon so ein bisschen, also so dieses, also ich finde, manchmal ist es so, die Selbstverliebtheit des Schreibens, so würde ich das mal ganz
Ja.
zugespitzt formulieren, ne? Die Selbstverliebtheit des Schreibens reproduziert sich in der Selbstverliebtheit der Leute, die gern schreiben und lesen. So, das ist es halt. Und in meiner Habilitationsschrift geht es auch teilweise darum, wie halt textliche Medien so andere Medien mit Argwohn betrachten. Und da denke ich mir schon so, ach, du bist schon ein arrogantes Biest, du Lesen und Schreiben. Und das ist natürlich klar, ne, für Leute wie dich, für dich war das immer, du redest ja auch super oft schon auch im Podcast darüber, deine Identitätswerdung geht einher damit, dass du dann so ein Musterschüler geworden bist, dass du auf einmal so toll warst in der Schule. Und da kam dein Selbstwertgefühl her, würde ich jetzt mal
Stimmt, ja,
küchenpsychologisch sagen,
eindeutig.
ne?
Na,
Und
das
das
ist
ist
so.
natürlich so, also ich glaube, es ist halt schwierig für Leute, also klar, TikTok-InfluencerInnen, die kriegen auch vielleicht ihr Selbstwertgefühl dadurch, dass sie jetzt zu 100.000-fach geguckt werden und so. Aber so für jemanden, der jetzt einfach so Fernsehserien binge-watcht und die besonders gut verstehen oder so, ist das halt ein bisschen schwieriger, so darauf, weißt du, eine Identität aufzubauen, die dann sozusagen, ja, also so ein allgemeines Ansehen erfährt, ne?
Ja, das verstehe
Und deshalb finde ich es schon interessant, dass es so diese Kulturtechnik ist und ja, und der Dünkel, wie gesagt, das ist
Ja,
schon.
auf das Stichwort Dünkel hatte ich wirklich gewartet. Und zwar, weil ich deine Einschätzung teile, dass es diese Neigung gibt. Und manche Leute tragen ja auch immer sozusagen die Bücher vor sich her oder schleppen die mit sich, um sie irgendwo aufzupräsentieren, um die Leute zu beeindrucken und sowas. Das könnte man vermutlich nicht im gleichen Sinne machen mit Fernsehserien, die man immer mit sich rumschleppt. Ja, da würde ich doch eine Unterscheidung machen. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ich weiß, dass ich im Facebook eine Zeit lang, vielleicht vor 1,5 Jahren oder sowas, eine ganze Menge von so munteren Sprüchen über die Bedeutung von Büchern weitergeleitet habe, bis du dann irgendwann mal mir gesagt hast, jetzt sei es aber auch gut mit diesem ganzen.
Ja, ich habe gesagt, wir wissen jetzt alle, dass du gerne liest. Und
kann sein, ja. Aber gut, nicht? Also, aber es, das ist ein anderer Punkt. Da ging es um das, was man eigentlich so etwas wie Bibliophilie, also Bücherliebe nennen. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass einem diese Gegenstände gefallen und dass es einem gefallen kann, damit umzugehen. Ja, das ist mehr so ein ästhetisches Ding. Aber gut, das hast du anders verstanden, das ist auch in Ordnung, man kann es auch so verstehen. Aber und jetzt sage ich etwas, was ich ganz ernst meine und was mir, glaube ich, auch schon mehrfach bestätigt worden ist. Ich verstehe mich als einen Intellektuellen, der sehr viel liest, sehr viel schreibt und darin auch sein Leben lebt. Aber ich bin frei von Dünkel. Also ich sehe nicht mit verächtlichem Grinsen auf Leute herab, die wenig lesen oder die statt zu lesen eben das ganze Wochenende irgendwelche Fernsehserien gucken oder die immer nur Fernwanderungen oder sonstige Wanderungen machen oder meinetwegen Golf spielen oder irgend sowas. Vor kurzem hatte ich da nämlich, und deshalb erwähne ich das so gerne, hatte ich ein wirklich interessantes Erlebnis in der Hinsicht, weil ein Freund von uns, den ich aber über die Ursula, also deine Mutter, kennengelernt habe und der Lehrer ist übrigens für Naturwissenschaften, einen gewissen Stolz entwickelt oder eine gewisse provokative Haltung mit der Feststellung verbindet, dass er keine Bücher liest. Und ich kenne noch einen aus dieser Ecke, der das auch tut. Also das sind auch zwei unserer engeren Bekannten, die sozusagen demonstrativ nicht lesen. Also schon mal gar nicht Bücher. Und ich empfinde da keinerlei Überlegenheitsgefühl. Manchmal, und das ist das Letzte, was ich jetzt dazu zu diesem Dünkelprojekt sagen will, ist, manchmal, wenn ich über mein Leben nachdenke, ist das Gegenteil der Fall, ne? Dass ich den Eindruck habe, es ist aber doch ein sehr einseitiges Leben. Nicht? Also zwar viel lesen, viel schreiben, viel lehren, immer. Und auch privat, viel schreiben, viel lesen, aber sonst nichts. Ja, also das ist zwar nicht ganz wahr, aber die Dominanz dieses Bereiches ist in meinem Leben schon erdrückend, das kann man sagen. Und wenn man dann so auf die 80 zugeht, dann denkt man, naja, also da hast du nun aber einen sehr großen Teil deines Lebens damit zugebracht. Solche Momente habe ich auch.
Ja, gut, aber ja. Ja, gut, aber das ist ja so, das ist, finde ich, ja auch eine ganz komische, das ist ja fast so eine Stilisierung, so ich, also weißt du, so im Sinne von, ich habe sogar vor dieser Kulturtechnik, selbst davon ein bisschen zu viel gemacht, also da kommt das gesunde Maß, aber es ist ja genau das, ne, es ist halt viel, viel, also das rechte Maß, auf das du ja immer so schön abhebst beim Lesen, ist ja viel mehr als bei anderen Medienkonsum, ne, und das würdest du jetzt ja nie sagen, Buchkonsum, sondern das ist immer die Lektüre, ne, und ich glaube, also ich finde halt, es lässt sich relativ gut belegen, dass diese Kulturtechnik es halt geschafft hat auch, weil sie halt auch eine Zeit lang dominant war, auf eine ganze Art und Weise dominant war und dann historisch lang gelegt hat und sehr um sich selber kreist, ne? Also super viele Texte sind ja selbstreflexiv.
Ja, und ne? Texte über Texte.
Texte über Texte, schreiben, Texte schreiben.
Schreiben,
ne? Ja. Und Mo Tripp, der Rapper, sagt, ich hab mal, also was hat er, manche Leute sagen, man soll nicht mehr übers Schreiben schreiben. Also selbst bei Rappern ist es schon so, wir haben jetzt so viel übers Schreiben geschrieben, können wir das jetzt endlich mal sozusagen dran geben. Aber ich glaube, das kann das Schreiben nicht, ne? Ich meine, jetzt kann man auch sagen, es gibt super viele Filme, die übers Filme machen gehen und so, das stimmt auch, ne? Aber es ist, glaube ich, erstens vielleicht so ein Nachahmungsgestus. Und zweitens ist es dem Film trotzdem nicht so gelungen, also genau das gleiche Cachet, genau das, den gleichen Nimbus zu erlangen, so. Und es ist interessant, weil selbst wenn du darüber redest, ich bin jetzt so ein, also selbst das hat irgendwie was Komisches, so dieses, verstehst du, das so eine Kippfigur, wenn du sagst, ich habe vielleicht fast zu viel
ja, gelesen. Also ich meine, viel,
das ja, ich, du meinst das aufrichtig, ich ja. verstehe, was du meinst, aber du verstehst auch, was ich meine, dass, wenn das jemand anders sagen würde, könnte man auch denken, ja, ist ja gut, hast du zu viel gelesen. Buhu. Verstehst du?
Nee, verstehe nee. Nicht.
Also so im Sinne von, weil das ja sowas ist, wo die allermeisten
Leute... Ach so, Leute, dass man dich doch damit ex-negativ
ja, genau.
feiert.
Genau, ja.
Nein, das meine ich aber nicht.
Nee, ich weiß, dass du das nicht meinst, aber du, ich versuche dir nur darauf hinzuweisen, ja. dass es keine andere Tour... Also bei jeder anderen Sache, wenn du jetzt als 80-jähriger Mann sagen würdest, boah, habe ich aber in meinem Leben vielleicht doch zu viel Zeit mit meinem Fußballfan-Dasein verschwendet.
Mit das, 11 Freunde.
Mit 11, ja, nicht mit 11 Freunde, das ist ja wieder beim Lesen. Ah, aber ja. mit Fußballfan-Dasein,
also,
ne? Mit Mitfiebern und Fußball gucken und ins Stadion fahren, habe ich zu viel Zeit mit verbracht. Man, hätte ich mich mal mehr um meine Familie gekümmert, würde ich immer denken, ja, das kann jemand
ja, ja,
einfach
ja.
denken.
Nee, jetzt
oh, ich habe zu viel Fernsehen geguckt das in meinem Leben. Hätte ich mal ein bisschen mehr, wäre ich mal ein bisschen mehr vor die Tür gegangen. Und mir ist das erste Mal aufgegangen tatsächlich, ne, als ich in München gelebt habe eine Zeit lang und da war ich Single und da hatte ich eben auch relativ viel Zeit und am Wochenende habe ich noch Fußball gespielt. Das heißt, sonntags war immer klar, ich muss auch relativ ausgeschlafen sein und eigentlich der halbe Tag will ich selber meinen Körper da über den Platz schleppen, ne. Und da war es aber immer so, wenn dann halt Leute angefragt haben, gerade in München ist der Freizeitdruck immens groß, dass man dir sozusagen die Freizeit nutzt, ne? München ist ja die Stadt, die deshalb so schön ist, weil das Umland so schön
ja,
ist, ne? Und das heißt, alle gehen immer raus in die Berge, sobald das Wetter schön ist, gehen alle, ein Freund von mir postet bei Facebook immer, ein sehr, sehr cooler Freund, aber der postet immer den Satz, den ich auch sehr schön finde, never not mountain. So, und das ist halt so dieses, die gehen halt, fahren halt immer raus. Und ich wollte aber immer eigentlich einen halben Tag, einen ganzen Tag Playstation daddeln, ne? Und dann, das kann man, aber da habe ich irgendwann gemerkt, du kommst in so einen Rechtfertigungsdruck. Das ist halt so eine Kulturtechnik, wenn du sagst, nee, ich würde am liebsten eigentlich den ganzen halben Tag Konsole spielen, dann haben halt die Leute eine andere Assoziation, als wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich muss leider den ganzen Tag lesen, ich muss lesen, ich will lesen. Dann würden alle
ja, ich will.
Ja, ich will, genau, ja, ne, ich will. Und dann hätten alle gedacht, ja, der Lüte, der liest aber. Verstehst du? Also
ja,
deshalb
ja,
ist
ja.
es so ein bisschen
ja,
komisch.
Ja, also ich verstehe das. Also wenn ich das mal so auf meine naivere Weise beschreiben darf, es also man erwartet nicht für dauerndes Konsolespielen Bewunderung.
Nee, überhaupt nicht, genau.
Ja, aber man könnte vielleicht ja. für kontinuierlich... Ja, tatsächlich, Martin, jetzt muss ich ein Geständnis machen, aber das ist wirklich eine Ausnahme.
Mhm.
Ich habe... ja, unter anderem sehr viel Thomas Mann-Romane gelesen. Und es gibt ja einen vierbändigen nicht, Zyklus Josef und seine Brüder.
Ich weiß, das war davon na? Oft geredet.
Ja. Also ich sag das jetzt aber auch, damit die Leute
das boah, auch wissen.
Damit die das auch wissen. Und das war schwierig, denn das ist ein mühsamer Text, gerade das erste Buch dieser vier Bücher ist sehr schwer, da einen Zugang zu finden. Und es sind überhaupt sehr viele Seiten, 3000 oder sowas. Und ich weiß durch entsprechende Nachfragen, dass es nicht viele Leute gibt, die das gelesen, also wirklich gelesen haben. Darüber reden tun viele Leute und manche schreiben auch darüber, obwohl sie es nicht gelesen haben. Aber das sind so Dinge, da bin ich stolz, nicht? Dass ich das geschafft habe, diese Mühe. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand... einen Berg besteigt, ja, und er ist leidenschaftlicher Bergsteiger, aber hat noch nie einen, weiß ich, einen 4000er bestiegen oder sowas.
Naja, wenn ein leidenschaftlicher Bergsteiger...
Ja, ich meine, das ist ein Amateur-Bergsteiger,
ja.
nicht? Also nicht einer, der da dauernd im Himalaya rumkackt.
Ja.
Nee, also ich verstehe das, aber so, also ich verbinde damit, wenn ich das tue, nicht so eine Selbstverliebtheit. Nee, also das glaube ich ist nicht richtig. Dennoch stimme ich dir zu, dass es eine gewisse Verbindung gibt von dieser Kulturtechnik und einer Neigung zur Selbstverliebtheit, so eine Art Selbstbewunderung. Ja, aber ich lese viel. Mm. Ja, ich erinnere mich an eine Begegnung vor vielen Jahren, wo mir jemand gesagt hat, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, ich lese ja viel. Und dann stellte sich sehr bald raus, dass er außer Automotorsport und Bild am Sonntag nichts las. Mhm. Aber die las er regelmäßig. Mhm. Und da sagt er, ich lese viel. Ja. Ja, das sind so Sachen, da bin ich dann...
Ist ja vielleicht trotzdem immer inhaltlich richtig.
Ja, ja.
Ja, ne? Also ja, es ist ja vielleicht nicht automatisch falsch, aber es ist natürlich...
Das finde ich dann komisch, sich zu beschreiben als ein Vielleser, wenn man Automotorsport und Bild am Sonntag liest und sonst praktisch nichts. Also, ja, also da kommt dann so ein Element von Dünkel auch rein. Genau. Nicht? Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das. Aber als ich eben sagte, ich bin manchmal ein bisschen unglücklich darüber, dass so viel Zeit meines Lebens schon vergangen ist und weiß ich, wie viel Prozent davon auf Lesen, Schreiben und Lehren verwendet wurde, dann ist das natürlich nicht gemeint mit, ich habe zu viel gelesen oder zu viel geschrieben, sondern ich habe zu wenig was anderes gemacht. Verstehst du? Also ich habe sozusagen die alternativen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Aber dann entdecke ich mich sehr schnell dabei, dass ich sage, dass mir klar wird, wenn ich das dann mal versuche, es interessiert mich einfach nicht genug. Mhm. Nicht? Also ich könnte ja sehr viel mehr Fitness-Training machen. Ne? Mhm. Ich könnte auch sehr viel mehr ins Kino gehen. Mhm. Und ich könnte auch sehr viel mehr wandern und solche Sachen machen. Mhm. Aber außer Reisen und dieser Sache, die wir gerade besprechen, gibt es nicht so vieles, was mich so furchtbar begeistert. Na gut, ich meine, in der Familie zu sein, jetzt mit deinen Kindern so, das finde ich auch sehr kurzweilig. Mhm. Aber ansonsten, also man kann schon sagen, vieles von dem, was nicht mit Lesen, Schreiben und Lehren zu tun hat, hat für mich persönlich sehr schnell ein Element von Langeweile. Mhm. Das ist, und wenn ich das so sage, ist das schon ein verborgener Dünkel. Aber ich verachte nicht die anderen
Menschen. Nee, das ist ja okay. Ne?
Sondern ich
glaube, das haben ja viele Leute.
So spannend.
Ich finde, du bist nur ein gutes Beispiel, deshalb, weil du so einen Einstieg erleichterst. Also du machst so einen Einstieg möglich in diese Debatte. Aber nee, ich kenne dich gut genug. Also es sollte jetzt von meiner Seite auch gar nicht so... Ich habe von dir übrigens auch nicht das Gefühl, wenn ich das jetzt mal so spiegeln darf als dein Sohn, dass du jetzt jemand bist, der sozusagen für diesen Dünkel steht. Ich glaube aber zum Beispiel, was mir halt zum Beispiel auffällt bei den Studierenden, und ich weiß jetzt nicht, wie das dir gegangen ist, aber dann denke ich immer so, meine Fresse, ey. Also die glauben halt, also dieser Dünkel des Schreibens oder die Selbstverliebtheit des Schreibens und der Schreibenden, die führt halt schon dazu, dass diese Art der Kulturtechnik, ne, als Aufschreibesystem, ne, das Schreiben als Aufschreibesystem so eine Autorität erhält, dass gerade zum Beispiel junge Menschen immer denken, oh, das hat jemand geschrieben, das ist vielleicht sogar noch veröffentlicht worden. Das ist tausendmal schlauer als das, was ich jetzt machen könnte. Ah, ne? Und dann denke ich mir immer so, nee, Alter, also das ist, muss nicht schlauer sein als ein gut gemachtes TikTok-Video. Und es ist oft nicht schlauer als irgendwas, was von irgendwelchen YouTube-InfluencerInnen, ne, die halt investigative Sachen machen. Ne? Da ist manches Printmedium echt hinterher. Und gerade so im wissenschaftlichen Diskurs, da merke ich dann so dieses... Oh, das ist aber als Buch erschienen, dann, nee, es gibt auch richtig beschissene Bücher.
Ja, sehr viele.
Und übrigens gibt es richtig, richtig viele, richtig beschissene Sachbücher. Ich sage das jetzt mit einer gewissen Werbe, vor allen Dingen für unser zuhörendes Publikum, ne, weil das ja auch immer so ist, dieser ganze Sachbüchermarkt, das ist ja eine Farce. Also, auf verschiedenen Ebenen.
Ja,
ne?
Und besonders schlimm sind Lebensratgeber.
Ja, und dann gibt es diese ganzen Lebensratgeber, ne? Ich meine, wirklich ein Buch zu schreiben, ist, also das ist, also ich würde mal argumentieren, um einen guten Film zu machen, brauchst du mehr. Also weil, ne, also weil jeder, der irgendwie was auf sich hält, hat wahrscheinlich ein Aufschreibegerät, wo man ein paar Wörter aneinander schreiben kann. Und ne, also deshalb würde ich da mal immer Sachen sagen, es ist so interessant, dass die jungen Menschen haben so einen Respekt davor, dass sie sich dann oft, die nehmen das dann direkt schon so mit der Autorität des geschriebenen Wortes, ne? Und da denke ich mir immer so, ja, genau. Und so funktioniert das nicht. Das ist nämlich der Clou dieser Kulturtechnik. Und dann schämen sie sich, wenn sie mir sagen, oh, ich bin gestern in eine YouTube-Schleife geraten, ne? Aber sie würden sich halt natürlich nicht schämen, wenn sie in so eine Schleife geraten sind und das Kapital von Kapitel 1 bis 5 durchgebinged gelesen
Ja,
haben
ehrlich
abends.
gesagt, daran bin ich
Ja,
gescheitert als
genau.
Student.
Ja, gut, ich meine, jeder hat so ein Buch, ne? Ich habe Infinite Jest gelesen, von vorne bis hinten, und da ist auch so, haben super viele Leute drüber geschrieben und manche auch publiziert, und du siehst so, ja, ihr habt drüber publiziert, aber ihr habt das noch nicht mal gelesen, so, oder nicht zu Ende gelesen, was völlig klar ist. Es gibt so Texte, ne? Und es gibt auch tolle Bücher. Also ich bin jetzt
Nee,
auch
ich
nicht das
verstehe das
Gegenteil
durchaus.
von einem Bibliophilen. Ich habe ja auch eine innige Beziehung natürlich zum Schreiben sowieso und zum Lesen auch. Aber
Nee,
natürlich
ich
für
verstehe das sehr gut.
was mich, ne, und du siehst es ja auch innerhalb der Disziplin, ne, in der Amerikanistik sind die Kolleginnen aus der Literatur, die sind halt, also wir haben Kultur und Literatur, ne, weil
Ja,
das ist
das
so ein
ist schon,
eigenes Ding,
habe
ja.
ich immer sehr komisch
Ja, aber
gefunden.
ist es so, ist ja in vielen, ne, weil das aus den Philologien kommt, das heißt, diese, ja, das hat so eine sehr prominente Bedeutung, und manchmal finde ich, ist es eben. Dann muss ich denen auch sagen, ja, das ist halt ein Satz, der hier steht, aber der ist halt schlecht geschrieben, oder das ist eine Passage in einem Text, die kann man konzeptuell nicht verstehen. Also wenn man versucht, die zu verstehen, dann wird man daran scheitern. Und das ist eben, und dann sind wir drehen uns ja manchmal so ein bisschen im Kreis, aber es ist natürlich auch die Kulturtechnik der Aufklärung so ein bisschen, ne? Also es ist, ja, dieses geschriebene Wort. Wenn es mit dieser ne, Autorität kommt, bin ich immer so, okay, Leute, lasst uns alle mal einen Gang zurücknehmen und lasst uns das erstmal so angucken, wie ihr auch eine Fernsehdokumentation angucken würdet. Da denkt man ja auch oft drüber nach, hat das ein Framing oder so, ist das ideologisch, ne? Und das ist bei, ich habe so das Gefühl, ja, du verstehst, was ich meine.
Oh
Ich drehe mich jetzt im Kreis.
ja.
Das ist
Nee,
das eine,
ich
und das, genau, also das,
sag da
was.
gleich was zu.
Genau, das ist so, dass was mir da manchmal echt ein bisschen aufstößt. Und das andere, was ich unbedingt noch sagen wollte, ist natürlich, es gibt eben auch unterschiedliche, also was mich halt manchmal stört, ist dann auch so, Lesen ist auch nicht gleich Lesen, ne, und Schreiben ist auch nicht gleich Schreiben, ne? Also
Nein.
es gibt halt innerhalb dieser Kulturtechniken schon große Differenzen, und gerade so beim Lesen macht es natürlich einen riesen Unterschied. Das finde ich ist auch interessant, das muss man auch, finde ich, oft den Studierenden so vermitteln, zwischen fiktionalem, ne, also
Ja.
Belletristik und eben und anderen Texten. Und dann
Ja.
gibt es natürlich mittlerweile diese ganzen Mischformen. Ne? Es gibt
Ja.
ganz viel so auch kritische Wissenschaft, die sich auch mit dem eigenen Status, also sozusagen der eigenen präferierten Schreibe, auch kritisch auseinandersetzt. Und gerade so in der Ethnographie, in der Anthropologie hat sich ja durchgesetzt, dass es sehr viel davon so, ja, so autoethnografisch auch ist. Und wenn jetzt zum Beispiel eine ethnografische oder anthropologische Forscherin ins Feld geht, dass sie dann immer, also dass es sehr sozusagen literarisch auch wird, ne? Also
Ja,
dass
ja,
so
ja, ja.
Fabulieren, so
Ja,
kritisches
ja.
Fabulieren ist so eine Kulturtechnik. Saadia Hartmann hat so ein Buch geschrieben, oder hat diese Idee entworfen von Critical Fabulation, so ein kritisches Fabulieren, wo man halt so in so einem Graubereich ist zwischen, es fehlt einem so
Zwischen
teilweise,
Empirie und
ja,
Fantasie.
genau, Empirie und Fantasie, es fehlt einem Faktenwissen, und
Ja.
deshalb muss man aber, um die Geschichte erzählen zu
Ja.
können, sie weiterspinnen und so, ne, und sie sozusagen literarisch werden lassen, und ja, und da finde ich, also da braucht man tatsächlich eine Medienkompetenz im Prinzip, würde ich sagen. Ne? Also Lesen und Schreiben brauchen auch als Kulturtechniken, da brauchen wir spezifische Kompetenzen. Und ja, und besonders auch im Umgang damit. Und man darf nicht so unkritisch sagen, ja, die Person hat geschrieben, dann ist es so. Oder das
Ja,
ist aber toll, dann hat sie das.
nee,
Weißt du,
das
was ich
verstehe
meine?
ich sehr
Ja.
gut. Und in der Bewertung sind wir völlig einer Meinung. Ich finde, dass es wird zu viel geschrieben. Und damit meine ich jetzt nicht, es wird zu viel geschrieben in dem Sinne, dass Leute zu viel schreiben, sondern es wird zu viel geschrieben in dem Sinne, dass zu viel publiziert wird. Also dass zu viel gedruckt wird von dem, was geschrieben wird. Nicht? Also es gibt eine Unmenge von Quatsch. Und zwar auf allen Ebenen. Ne? Auch in der Wissenschaft gibt es eine Unmenge von Quatsch. In der Sachbuchwelt eine Unmenge von Quatsch. In der Romanbuchwelt eine Unmenge von Quatsch. Und zwar würde ich sagen, immer sehr viel mehr Quatsch als Qualität. Ja? Da sind wir uns völlig einig. Wir sind doch auch völlig einig, dass nicht die Tatsache, dass etwas gedruckt wird, ein Qualitätsmerkmal ist oder gar eine Qualitätsgarantie. Überhaupt nicht. Vielmehr ist es oft so, wenn etwas nicht gedruckt wird oder sehr viel Mühe hat, gedruckt zu werden, dann erweist es sich oft oder immer mal wieder im Nachhinein als etwas besonders Wichtiges. Ja? Also diese Differenzierung würde ich schon machen. Ne? Insofern, du hast recht, man darf diese Liebe zum Lesen und Schreiben und Lehren auch nicht so sozusagen zelebrieren, dass die Leute meinen, ja, nur dann, wenn man das macht, ist man wirklich ein Intellektueller. Und wenn man das macht, reicht das auch schon. Also weder ist das eine, ist das Schreiben und Lesen ein notwendiger Beweis für Intellektualität, noch ist Intellektualität daran gebunden, dass man auf dem Gebiet sich umtut. Da sind wir einer Meinung. Da sind wir einer Meinung. Dennoch ist es halt so, für mich persönlich ist die Art oder der Zugang zur Welt und zu den Menschen am leichtesten, indem ich Geschriebenes über die Welt und die Menschen zur Kenntnis nehme. Irgendwann einmal habe ich zur Rechtfertigung meiner Sucht, Romane zu lesen, auch gesagt, und da ist was Wahres dran, ich weiß nicht, ob es ganz richtig ist, aber es ist was Wahres dran. Man lebt mehrere Leben. Ja, also indem man sich identifiziert oder so dann Lebenserfahrungen präsentiert bekommt, die man so gar nicht hätte machen können. Hat man seinen Horizont erweitert. Man lernt mehr über, was es heißen kann, Mensch zu sein, als wenn man nur sein eigenes Leben lebt. Das alles, glaube ich, kann ich verteidigen.
Aber ist das sozusagen spezifisch, weil das ist ja beim Film vielleicht nicht anders. Also ich glaube,
Das,
viele
ja,
Leute
ich sage
würden
dir
so,
ganz persönlich.
ganz persönlich, genau. Aber du sagst, du kannst es verteidigen, also du für dich,
Für mich.
ja.
Also wenn andere Leute sagen würden, ich lerne die Welt und die Menschen besser kennen durch
Filme.
Serienbingen oder durch dauernde Kinobesuche oder durch permanentes Reisen, das gibt es ja auch, dass Leute permanent reisen,
Klar.
dann ist das gut. Aber meine persönliche Sache ist die, das liegt mir, wenn ich so sagen darf, sozusagen im Blut. Das andere ist immer, ich muss mich anstrengen, mich da
Ja,
sozusagen
nee, verstehe ich, klar. Ja,
das zu
verstehe ich.
überwinden. Also insofern, ich könnte nur eine ganz persönliche Rechtfertigung der besonderen Zuneigung zu dieser Art von Welt- und Menschenerforschung liefern und nicht eine Theorie, ich würde keine Theorie verteidigen, die etwa besagte, man lernt die Welt und die Menschen am besten kennen durch Lesen und Schreiben. In früheren Jahrhunderten vielleicht, weil es die anderen Medien da noch nicht so gab, nicht?
Naja,
Aber
und das Reisen eingeschränkt
und
war.
das Reisen eingeschränkt war. Und da war das wirklich auch ein sozusagen alternativloses
Klar.
Medium. Aber heutzutage würde das nicht mehr gelten und Hochnäsigkeit gegenüber Nichtliteraten finde ich völlig unangebracht. Allerdings möchte ich einen Punkt noch ergänzen und dann bin ich mit meiner meinem wie soll man sagen, Begeisterungssturm hier zu Ende. Ich hatte eben gesagt, ich habe gelernt in der Schule, dass ich durch Schreiben mehr Sachen aufschreiben, durch Aufschreiben mir Sachen besser einprägen kann, als durch dauerndes, wiederholendes Lesen. Nicht? Mhm. Umgekehrt würde ich sagen, und das habe ich auch während meiner aktiven Zeit als Hochschullehrer den Studierenden gesagt, ich glaube, wenn man Schreiben lernen will, also bestimmte Sorten von Texten schreiben lernen will, dann muss man solche Texte lesen. Mhm. Also es führt keinen Weg um das Lesen herum, wenn man schreiben lernen will. Das, glaube ich, ist auch etwas, was man nicht vergessen sollte. Andererseits bedauere ich manchmal, dass bestimmte Formen von Schreiben nicht mehr so kultiviert werden, obwohl die Produkte, die dadurch entstanden sind, irgendwie einen besonderen Charme haben. Da denke ich an die Jahrhunderte, in denen sehr viele Briefe geschrieben wurden. Mhm. Ja? Wo das Briefeschreiben eine eigene Kultur war. Mhm. Aber ansonsten stimme ich dir schon völlig zu. Wer heutzutage so redet, als sei Schreiben und Lesen gewissermaßen eine sozusagen alternativlose Technik, um sich Welt und Menschen erfahrungsmäßig zu erschließen, der ist im Unrecht.
Die Debatte ist ja, glaube ich, eher die, dass halt sozusagen das Lesen, gerade das Lesen von langen Texten, eine Kulturtechnik ist, die sozusagen bedroht ist, die vom Aussterben bedroht ist, weil die Leute nicht mehr das Sitzfleisch haben.
Ach so.
Und die Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Es wird ja viel geredet über die Aufmerksamkeitsspanne. Und da kann man, glaube ich, schon auch, weil da ist vielleicht auch irgendwie was angesagt, das ist jetzt gerade wieder so eine Medienwandeldebatte, wie man sie halt immer führt, ne? Wenn neue Medien alte Medien bedrohen und bedrängen und ihnen den Rang ablaufen oder ihnen eben zumindest sich mit denen streiten, ne? Mit denen in den Clinch gehen, dann sagen halt die alten Medien, wir sind doch das Etablierte und wir haben doch immer allen gut zu Gesicht gestanden. Und jetzt kommen da diese TikTok-Videos daher und die sind nur 30 Sekunden lang und dann können die doch keine langen Texte mehr lesen und dann verliert das Menschsein seine Qualität. Ne? Also da ist man schnell in so einer normativen Debatte über, also das nehme ich auch so wahr, ne? Und es ist ja de facto auch so, dass zum Beispiel akademische Texte, also zweite Bücher zum Beispiel in Deutschland, ne, Habilitationsschrift sind kürzer geworden. Das ist ja auch völlig absurd, dass man da früher 800 Seiten hätte schreiben musste.
Nee, musste man nie.
Ja, aber schon also 400.
Ja,
zwischen 300 und 400. Ne, das schaffen jetzt, sage ich mal, die wenigsten, weil es ja auch kein Verlag mehr publiziert, weil es eben keine LeserInnen für diese Art von Büchern gibt. Und dann hat man eben geschrieben des Schreibens willen und dann liest es halt keiner, weil es nicht publiziert werden kann. Und da ist man jetzt ja, finde ich, schon auch so ein bisschen pragmatischer geworden und zumindest so ein bisschen weg von diesem, also von der Fetischisierung, der wissenschaftlichen Fetischisierung des Schreibens und Publizierens hin zu, es soll dann auch irgendwie tatsächlich lesbar werden sein und gelesen werden können und so und auch zugänglich sein. Das, finde ich, sind alles gute Entwicklungen und auch natürlich, dass es so eine leichte Tendenz gibt zu etwas kürzeren Texten, weil man, wenn man natürlich viele kürzere Texte liest, dann kann man viele kürzere Texte und Perspektivierungen zu einem Thema lesen oder eben verschiedene Themen, ne, sich auf die Platte schaffen. Und das, wenn man jetzt immer dann nur ein langes Buch liest, dann ist halt schön, dann kann man die Meinung oder auch die wissenschaftliche Position diese Autorin so und dann aber sozusagen
ja, die Frage, die Zeit hat man
dann die nicht Zeit für die hat man anderen. Dann nicht mehr für die anderen, ne? Also das heißt da ja, da muss man Abstriche machen und ja, also deshalb, da finde ich, ist es, also das glaube ich, ist eher so das, wo die Debatte hingeht gerade, ist ja eher, ist jetzt nicht so unbedingt dieser Dünkel, den man da aber, glaube ich, immer noch so ein bisschen als Spur drin entdeckt, nämlich genau, dass dann irgendwie über so Konzepte wie Aufmerksamkeitsspanne, Konzentrationsvermögen und so, ne, Gesprächskultur ist auch so ein Klassiker, ne, dass die Leute, wenn sie jetzt mit einem Gespräch führen, dann immer mal wieder auf ihr Handy gucken, ne, also sozusagen eine Konzentrationsfähigkeit verlieren, das ist ja alles so, kommt so, glaube ich, so ein bisschen dieser Dünkel, oder zumindest die Wertigkeit, ist nicht immer ein Dünkel, es ist so, sagen wir, diese Wertigkeit, die wir dem Schreiben und dem Lesen beimessen, die kommt dahin durch die Hintertür wieder rein, weil man implizit, glaube ich, oft sozusagen, entweder so, früher gibt es eben sozusagen so eine Idolisierung des Epistolarischen, also des Briefeschreibens. Yeah. Das gibt es dann in dem Moment, wo das als Kulturtechnik so ein bisschen weniger, ne, wo Telegrafie kommt, yeah, und so, Telefonie, da fangen die Leute schon an sozusagen zu erkennen, oh Gott, dann schreiben die Leute jetzt weniger Briefe, dann verlieren wir was. Und ja, und jetzt, dann kam halt die E-Mail, ne, und jetzt, ja, ganz, ganz schlimm, die Studis schreiben nur noch WhatsApp, die können jetzt nicht mal mehr E-Mails schreiben, ne, und so reden wir ja irgendwie in unseren schwächsten Momenten auch mal darüber, und ich glaube, in unseren schwächsten Momenten denken wir auch mal so darüber nach, aber da würde ich eben sagen, ja, vielleicht sollten wir auch damit mal anfangen, uns zu fragen, ob sozusagen das geschriebene Wort tatsächlich immer so alternativlos ist, gerade so als, was du jetzt auch so sagst, als Fenster zur Welt, vielleicht ist es, also, ist natürlich ein anderer Umfang. Ich verstehe das schon, ne, dass das, also dass das Welten öffnet, und das würde ich auch immer unterschreiben, und auch sozusagen die Imaginationsräume. Ich glaube, das ist klar, ne, also sozusagen die, wie wir mit Literatur, also jetzt, ich rede jetzt gerade von Belletristik oder Fiktionalem, ne, was da für Welten entstehen, die entstehen halt in unseren Köpfen. Das ist halt was anderes, als wenn so ein Creative Designer von Disney oder von Marvel, die schon entwirft. Dann guckst du die an und nimmst die auf, aber du bist nicht so, also du bist auch anders beteiligt an dem Entstehungsprozess, ja, würde ich mal sagen, ne, der Bilder im Kopf. Und trotzdem ist es ja so, dass man träumt, die Träume fühlen sich oft eher an wie Filmsequenzen, ne? Das ist halt auch interessant.
Ja, das ist interessant.
Ja, das ist schon auch interessant.
Man träumt ja normalerweise nicht in Texten, nicht sondern in Bildern.
Du träumst selten von und liest im Traum wirklich
also
was.
Man hat Bilder.
Ja, genau. Aber vielleicht ist trotzdem so, dass man sagen könnte, andere Kulturtechniken, zum Beispiel Reisen und Essen, ne? Wenn man wirklich von der Welt viel erlebt haben will und wissen, wie die Leute ticken. Ich meine, gibt's natürlich mittlerweile diese Travel-Shows, aber ich glaube schon, dass so dieses um die Welt reisen und mit den Leuten essen und quatschen ist vielleicht, die allerbeste Kulturtechnik.
Das ist Podcasting.
Aber genau, aber dass man so diese Kombi, ne, dass man das in der Welt sein, ja, also klar, dass die Bücher einem da was eröffnen, aber das würde dann, glaube ich, vielleicht gleichzeitig voraussetzen, dass man möglichst weit liest. Und das tun auch nicht viele. Und auch du liest nicht weit, weil du liest nämlich natürlich super viel, aber du liest natürlich bestimmte Belletristik und du liest auch bestimmte Sachbücher, also Fachbücher, Fachliteratur.
Ja, eigentlich nur Fachliteratur.
Ja, viel Fachliteratur, ja, genau, also keine Sachbücher, Roman, genau,
keine Sachbücher.
Sachbücher, nee, Sachbücher lesen wir in dem Sinne ja nicht, das stimmt natürlich auch, also die nehmen wir zur Kenntnis, wohlwollend, nee.
Oder auch nicht.
Nicht wohlwollend meistens. Und genau, aber verstehst du, was ich meine, ne?
Oh ja.
Also, weil das ist natürlich so dieses, also vielleicht sollte es, wäre mein Vorschlag, oder vielleicht müsste man das dahingehend überdenken, dass man sagt, hätte ich mal meine Zeit auch mit dem Lesen von anderen Büchern verbracht. Das ist ja immer so unser kleiner Dissens. Du magst es halt nicht. Also insofern, ich kann es auch voll verstehen. Ich spiele ja zum Beispiel auch immer nur ein Computerspiel. Und das finden ja meine Kollegen in den Games, da ist auch absurd, ne? Ich spiele dann die anderen Spiele so aus Zwang, weil ich die dann auch mal spielen muss, damit ich mitreden kann.
Ja.
Aber dann, das macht mir dann auch super Spaß. Aber es ist immer dieses eine Spiel, auf das ich dann zurückfalle.
Ja,
Fußball halt, ne?
Ja.
Genau, ja. Und, ja, und das ist schon interessant, ne? Aber du verstehst, worauf ich hinaus will. Das, da, lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte jetzt nicht mal einen Punkt, ne? Aber mit dem Lesen verschiedener Bücher.
Es war also nicht ein kurzer Sinn, sondern es war schon ein sehr interessant. Es ist eben, das wäre mein Kommentar, es ist eben kein Zufall, nicht? Man versucht ja schon mal andere Sorten von Literatur zu lesen und dann denkt man, ja, interessiert mich aber nicht wirklich, ne? Also wir wissen ja, ne, also es gibt ja Leute, die lesen ja gerne Science-Fiction-Literatur. Es gibt Leute, die lesen sehr gerne Fantasy-Literatur. Es gibt einen Kollegen von mir, den ich sehr schätze, der über Comics geforscht hat und forscht. Und gibt einen anderen, der über Karl May forscht und liest und so. Ja, das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, brauche ich nicht so dringend, nicht? Ja, also die Tatsache, dass ich viel lese, ist, da hast du ganz recht, ist nicht misszuverstehen als Hinweis darauf, dass ich breit lese. Und das wiederum heißt auch wirklich Folgendes: Mein Interesse auch an der Welt und den Menschen ist doch fokussiert. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was der Fokus ist, aber ich weiß, dass mich sehr vieles nicht interessiert. Und ich merke das, sobald ich versuche, mich damit zu beschäftigen. Also insofern, ja, es ist, also dieser Podcast heute ist für mich auch mit sehr viel Selbsterkenntnis verbunden. Ich musste ja kein Dünkel überwinden.
Nee,
Ne?
musst du nicht.
Das musste ich nicht. Aber ich musste mir schon klar machen, und das wird mir auch klar, wenn ich mit dir darüber spreche, dass das eine sehr spezifische und sehr persönlich begründete Art ist, mit Schreiben, Lesen und Lehren sozusagen sein Leben auszufüllen. Und zwar mit Schreiben und Lesen von sehr spezifischen Texten. Allerdings möchte ich auch noch zwei Sachen zu meiner, soll man sagen, ich will nicht sagen Rechtfertigung, aber doch, damit man mich besser versteht, noch hinzufügen. Das erste ist, ich lese nicht gerne lange Texte und ich schreibe auch sehr wenige lange Texte. Ich schreibe sehr viele kurze Texte, aber sehr wenige lange Texte, nicht? Also vergleichsweise. Und das Zweite ist, so ein Medium wie das, was wir jetzt hier benutzen, hat ja mit Literatur und Lesen und Schreiben nicht direkt zu tun, nicht? Da bin ich auch begeistert davon, dass es das gibt. Allerdings, da kommt jetzt wieder die Einschränkung, so leidenschaftlich hören tue ich solche Sachen dann
Ja, das
selber nicht.
die
Das
typischen
macht.
Podcaster, die hören sich immer nur selber gerne reden.
Ja,
Ja,
ist
ist
das
so ein bisschen.
so?
Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so.
Ja, insofern bin ich
Mittelalter und alte
dann.
weiße Männer haben alle einen Podcast.
Hören aber keine anderen.
Also ein bisschen übertrieben gesagt jetzt, aber ist so ein
Ah.
bisschen das Klischee auch, ne?
Ja, gut, aber da habe ich eine wunderbare Ausrede.
Nämlich.
Nämlich, du hast mich hier reingezogen. Also,
Genau.
ich wäre ja nicht auf die
Ja,
Idee
genau.
gekommen,
Genau, aber
Podcast
du
zu
machst
machen.
das mit großer Leidenschaft.
Aber
Vielleicht
ansonsten habe
sogar,
ich keine großen
also
Lust.
ich würde mal so sagen, das ist schon interessant, ne? Das ist auch interessant, weil man sagt ja immer, es gibt diese 10, mindestens 10.000 Stunden braucht man, um in etwas gut zu werden, ne? Also es ist ja so dieses 10.000 Hours gibt's ja. Und das ist natürlich so, ich würde auch sagen, man muss gut lesen können oder muss, übers Lesen kommt man zum Schreiben, ne?
Ja.
Und man muss auch, wenn man gewisse Art und Weise von Texten schreiben will, eine gewisse Art von Texten schreiben will, muss man auch diese Art von Texten mal gelesen
Oh
haben,
ja.
ne? Und trotzdem, glaube ich, hast du jetzt noch nicht ein Dutzend Podcasts gehört, also andere Podcasts gehört. Und wir machen das hier trotzdem. Also das geht natürlich einfach, weil, was so die Kulturtechnik angeht, ist es, würde ich sagen, sehr intuitive. Das Medium des Podcastens ist es auch. Und es ist auch so natürlich einfach zu machen. Und es ist auch also es ist auch zugänglich, weil man sich nicht, eigentlich ja nicht vorstellen soll, darf, muss, wie auch
Ja, soll
immer.
man
Genau,
nicht.
soll
Ne?
man nicht als
Das
Teil
ist
der
auch für mich
Form.
der Charme.
Ja.
Also für mich persönlich ist der Charme erstens, dass ich dass ich zu Leuten oder dass wir mit Leuten zu in Kontakt kommen, ohne mit denen wirklich sozusagen Begegnungen zu haben, was ja in vielen Fällen auch sehr kompliziert wäre. Und das andere ist, hier rede ich einfach,
Frei von der Leber weg.
ja,
Ja, ist ja richtig.
was mir so einfällt, ich muss hier niemandem irgendetwas beweisen, und niemand kommt, oder wenn er käme, wäre es mir auch egal, und sagt, ja, das war aber jetzt nicht ganz richtig.
Ja.
Da, und das mit dieser Operette, das hätte man sich ja sparen können, denn dieser Text ist ja ganz untypisch für diese Operette und so. Nee, also es ist eine Art Unbekümmertheit und es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, also meine Freude an diesem Podcast hat auch sehr viel damit zu tun, dass es schön ist, mit dir zu reden. Ja, also ich es nicht, ich betrachte es als ein Geschenk, dass man mit seinem Sohn eine so vertrauensvolle Verbindung hat, obwohl der weltanschauliche, absurde Position vertritt.
Ja, das ist, muss man erstmal schaffen, mit mir befreundet zu bleiben als Papa. Aber genau, die genau, also ich bin der leidenschaftliche der leidenschaftliche Podcast-Hörer. Nämlich, ich höre ja viel Podcasts und finde das tatsächlich auch ein sehr cooles Medium. Und ist ja auch mein Einschlafmedium. Und deshalb, nur so bin ich ja auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, okay, ich kenne ja so ein bisschen jetzt die Konvention von den Podcasts, die ich höre. Aber umso besser, dass ich dich damals gefragt habe, ob du mitmachst.
Ja, und ich bin dankbar dafür.
Ausnahmsweise nicht, was liest oder schreibst.
Ja, pass auf, ich wollte doch noch etwas, das brennt mir jetzt so auf der
Seele. Okay, aber das ist das Schlusswort. Sonst
dass ich dann, obwohl es ein dummes Schlusswort ist, aber ja. Ich muss jetzt sagen, wenn ich dann schon nicht schreiben kann, beim Lesen, es gibt ja Leute, die schreiben die Bücher so voll, dann muss ich wenigstens unterstreichen.
Ja,
und das hat damit zu tun, dass dieser schriftliche Akt dazu führt, dass ich mir Sachen besser merken kann. Es ist auch wirklich so, jedenfalls für mein Empfinden, insofern ist es ja doch ein etwas konzentrierterer Schlussbemerkung von mir, ist das, was ich in dem Medium Lesen und Schreiben erfahre, für mich persönlich weniger flüchtig als das, was ich auf andere Weise erfahre. Also es prägt sich mir mehr ein, als wenn ich einen Film sehe. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Also ein Buch, das ich lese, hinterlässt in der Regel längere Spuren als ein Film, den ich sehe. Glaube ich. Aber das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich vergesse das ist wahr.
Bücher schon auch viel. Also ich bei Büchern ist es bei mir, wenn ich nicht immer wieder mich damit befasse oder nochmal, also wenn ich reingucke, dann fällt es mir wieder auf, okay. Also dann kommt es auch wieder. Aber wenn ich einen Text länger nicht gelesen habe, ist er genauso weg wie ein Film, den ich länger nicht
gesehen habe. Nee, das habe ich nicht.
Und bei mir ist es echt das mehrfach. Lesen, mehrfach gucken, das macht den Unterschied.
Also mehrfach macht das bei dir. Ja. Ich lese ja in der Regel Bücher auch nur einmal.
Ja,
stimmt. Also bis auf die man in der Lehre braucht.
Nee.
Aber sonst lese ich Bücher nur einmal. Und ich bemühe mich auch, Filme nur einmal zu sehen. Auch da gibt es Ausnahmen. Aber es ist interessant. Also das war für mich jetzt ein sehr, sehr kurzweiliger und auch sehr lehrreiches Gespräch. Vielleicht wird es Nachwirkungen haben, dass ich in einem der nächsten Podcasts noch die ein oder andere der Einsichten preisgeben werde, die du mir heute verschafft hast. Ich danke dir.
Ja, mach's gut. Ciao.
Ja, tschüss.